willkommen bei Redselig, dem trialogischen Podcast der Eckart-Busch-Stiftung rund um psychische Krisen, Erkrankungen gegen das Stigma mit Betroffenen, Angehörigen und Expertinnen. Und in dieser Folge freue ich mich sehr, dass Dominique de Malé das zweite Mal bei uns zu Gast ist. Hallo, herzlich willkommen, liebe Dominique.
Hallo, vielen Dank für die erneute Einladung.
Ich freue mich riesig, dass du da bist. Du bist Unternehmerin, Rednerin, Autorin, Mental Health Aktivistin und jemand, der aus eigener Erfahrung weiß, was es heißt, mit psychischen Erkrankungen zu leben und was es braucht, um gesund zu werden und zu bleiben und einen bunten Alltag zu meistern. Bevor wir in dein Buch einsteigen und da etwas mehr eintauchen, vielleicht magst du dich selber mal den Hörerinnen ein bisschen vorstellen, wo du lebst, mit wem, wie sieht dein Leben aus und vielleicht auch, wie bist du dahin gekommen?
Ich habe ein sehr buntes, schönes, wildes Leben heutzutage. Ich habe zwei kleine Kinder. Ich wohne in der Nähe von München. Nein, wir sind nicht so oft in den Bergen, wie wir es gerne wären. Und ja, mein ganzes Leben dreht sich irgendwie um dieses Thema mentale Gesundheit. Heute zum Glück aus der Gesundheitsperspektive, eben nicht mehr aus der Krankheitsperspektive. Aber durch meine eigene Geschichte bin ich halt einfach so doll motiviert, was an diesem ganzen Thema zu verändern, weil es für mich eben sehr blöde Konsequenzen hatte. Ich wusste lange nicht, was bei mir los ist. Und deswegen darf ich jetzt heute mit meinem Team, mit ganz vielen Menschen um mich rum verändern, das und wie wir über mentale Gesundheit sprechen. Ich bin aber eine von denen, ich practice what I preach. Also ich mache selber jeden Tag sehr viel für meine mentale Gesundheit. Ich erfülle seit Jahren keine Diagnosekriterien mehr, aber ich mache sehr viel so im Alltag. Für mich, gerade mit zwei Kindern, ist das, glaube ich, wahnsinnig wichtig. Und ja, habe wahnsinnig viel. Also wenn ich meinem 18-, 20-jährigen Ich mein heutiges Leben zeigen würde, das könntest du nicht glauben.
Das ist ja eigentlich das Schönste, was man da rückblickend selber zu sagen kann, oder? Das ist
ja
doch ganz
schon
hervorragend. Ja. Du hast ja vor 10 Jahre Crowd, würde ich mal sagen. Ist das so? 10 Jahre Mental Health Crowd?
Ich habe vor 10 Jahren meinen Blog gestartet und die Crowd, das hat ja dann noch ein paar Jahre gedauert, genau. Die wurde dann 2019 gegründet.
Okay. Und wenn du da zurückblickst, was ist das? Was heißt das? Also zwischendurch gab es das Café, ihr habt da so viel auf die Beine gestellt, auch in der Corona-Zeit ganz viel gemacht. Was geht dir da durch den Kopf, was du da selber so bewegt hast in der Szene? Du bist ja inzwischen sogar auf europäischer Ebene tätig.
Ja, aber so anerkennen oder stolz oder so, das ist überhaupt gar nichts, womit ich irgendwie gut klarkomme. Von außen kriegen wir das schon immer wieder gespiegelt, dass das ganz großartig macht. Und nach innen fühlt sich das aber überhaupt gar nicht so an. Das ist wahrscheinlich wie bei Social Media. Ne? Nach außen sehen die Leute halt immer nur, dass das funktioniert und was hinter den Kulissen für eine Arbeit drin steckt. Das ist dann nochmal was anderes. Also das irgendwie anerkennen oder da auf die Schulter zu klopfen, das ist definitiv nicht meine oder unsere Stärke. Auf einer rationalen Ebene kann ich das natürlich begreifen, dass wir viel in Gang setzen, aber auf emotionaler Ebene arbeite ich dran.
Vielleicht ist das auch ein Baustein, der noch dazugehört, dass man auch sich selbst Anerkennung schenken darf, der 13. von den 12 Bausteinen. Und damit mache ich mal jetzt den Step, weil das ist unser zweiter Podcast in der Tat, das habe ich schon eingangs erwähnt. Damals haben wir über dich, deine Erfahrungen und deinen Weg gesprochen. Das kann man dann nochmal nachhören. Heute soll es wirklich gehen um dein neues Buch, was du geschrieben hast. So ganz, ganz neu ist es nicht mehr. Wann ist es rausgekommen?
Ui, da fragst du mich was. Ich bin tatsächlich, weil das war alles bei mir so mit der zweiten Schwangerschaft und dem zweiten Kind. Ich kann dir das Erscheinungsdatum tatsächlich gerade gar nicht sagen.
Aber Anfang diesen Jahres, ne?
Ja genau,
ja, genau. Ja. Anfang diesen Jahres. Wie bist du dazu? Also das ist dein Mental Health Guide, alles, was du für deine mentale Gesundheit brauchst, 12 Bausteine für ein gesundes Leben. Wie bist du dazu gekommen? Wie bist du auf die Idee gekommen, dieses Buch zu schreiben?
Na, den Mental Health Guide, den gab es sozusagen in anderer Form schon vorher. Das war 2020, als wir in unserem wunderschönen Mental Health Café Berg und Mental in München saßen und auf einmal die Türen zulassen müssten, waren wir halt, okay, was machen wir jetzt mit dem schönen Raum, was machen wir mit unserer Zeit? Und da war das erste Mal der Entschluss, wir machen mal so einen Grundlagenkurs zur mentalen Gesundheit. Da haben wir uns dann mit diversen Leuten zusammengesetzt aus verschiedensten Bereichen, aus der Psychologie, aus der Medizin, Ernährung und. Und dann haben wir mal alles so zusammengetragen, was beeinflusst eigentlich die mentale Gesundheit, haben daraus dann so einen Online-Selbstlernkurs gemacht. Der hat sich irgendwie über die Jahre immer erweitert und immer entwickelt. Und dann, also mein Wunsch war schon immer mal, das in ein Buch zu bringen. Beim Schreiben habe ich dann gemerkt, ich konnte quasi nichts von dem nutzen, was online war, weil einfach da haben wir mit Videos gearbeitet und musste das alles nochmal neu in eigene Worte fassen und habe es auch nochmal ein bisschen persönlicher gemacht. Aber das ist sozusagen das buchige Ergebnis von jahrelanger Vorarbeit. Und wir arbeiten auch in Unternehmen mit diesen 12 Modulen, weil wir gemerkt haben, das macht dieses ganze abstrakte Thema mentale Gesundheit irgendwie ein bisschen greifbarer, wenn man das mal so einteilt.
Ich habe, du hast ja im Prinzip in jedem der 12 Teile auch so einen ganz persönlichen Abschnitt, ja, ne? Was deine Story zu diesem speziellen Thema ist. Magst du vielleicht mal ganz kurz die 12 Bausteine erwähnen und vielleicht auch mal sagen, gibt es einen Lieblingsbaustein?
Also das geht los beim
Körper. Und der besonders wichtig ist vielleicht. So.
Ja. Also wir haben das so ein bisschen eingeteilt. Das geht los beim Körper. Das ist so das erste Modul. Dann geht es zum Thema Stress, Ressourcen. Dann schauen wir uns, eigentlich versteckt sich da in der Achtsamkeit, aber wir haben es hier und jetzt genannt, weil Achtsamkeit, da machen manche schon gleich die Tür zu. Das ist so ein bisschen die Grundlagen, die 3 Module. Dann gehen wir ein bisschen tiefer rein, da schauen wir uns sowas wie Umstände, wie emotionale Intelligenz, Beziehung zu uns selber, Beziehung zu anderen. Wir schauen uns aber auch Krise, Bedürfnisse und eben sowas an. Und dann die letzten 3 Module, da geht es dann nochmal um die Psychoedukation. Da gucken wir also auch mal wirklich so auf die psychischen Erkrankungen, Kommunikation und auch so die großen Themen, wie ich immer sage, Werte, Ziele, Sinn und was das mit mentaler Gesundheit zu tun hat. Und ich meine, diese Reihenfolge haben wir schon sehr bewusst gewählt, weil für mich ging meine mentale Gesundheitsreise eigentlich auch beim Körper los. Und Körper ist was, wo viele Leute noch weniger Berührungsängste haben, weil so ein bisschen mehr schlafen oder ein bisschen mehr auf die Ernährung achten, das kriegt man schon irgendwie hin. Das heißt, das finde ich zum Einstieg sehr gut. Für mich sicherlich mit am entscheidendsten war so dieses Beziehung zu mir selber. Deswegen versuche ich auch da, mich sehr viel reinzubringen in dem Modul, weil einfach zu sagen, ja, jetzt finde ich halt großartig und Selbstliebe und keine Ahnung, so funktioniert es halt nicht. Das kann ich mir schon in irgendwelchen schlauen Sprüchen anhören, aber so einfach ist es halt nicht. Aber es kommt echt so ein bisschen darauf an, in welcher Phase ist man, wo, mit wem arbeite ich auch. Wenn ich mit Gruppen von Menschen arbeite, finde ich die Kommunikation sehr, sehr viel wichtiger. Wenn man mich so fragt, dann glaube ich auch, viele Probleme unserer Welt entstehen, weil die Leute nicht mit ihren Emotionen klarkommen und mit ihrem Selbstwert und so. Das heißt, es ist schwierig, da so zu priorisieren.
Ja, und jeder hat zu bestimmten Zeiten seine Berechtigung und seine ganz besondere Bedeutung oder so einen Schwerpunkt, ne? Das muss man sagen. Und da bringt ja auch jeder eine andere Vorgeschichte mit. Also ich habe noch mal gestern Abend, habe ich noch mal so reingelesen, besonders in das Umfeld, weil ich finde, das ist, ne, viele, man ist ja leicht sozusagen, naja, und da haben ja auch die anderen dran Schuld und das Umfeld und so weiter. Und ich finde, das wird sehr schön eingefangen auch in dem Buch, dass es eben nicht so ist, sondern dass ich trotzdem ja immer Einfluss auf die Dinge habe und wie ich sie sehe und wie ich damit umgehe. Und auch das Thema Bedürfnisse finde ich nochmal ganz wichtig so anzugucken. Ne? Also warum ist das da? Und also mir gefallen alle wirklich gut. Und das sei an dieser Stelle auch mal erwähnt. Ich finde, dass das Buch unglaublich schön aufgemacht ist, dass es ein sehr praktisches Buch ist, weil es auch, du kannst es wirklich in Kapiteln lesen. Und es gibt ja dann immer so nochmal eine kleine Take-Home-Message. Also das ist es. Ne? Und auch die Grafiken, die drin sind, das finde ich wirklich Respekt, ganz, 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 ganz schön, ganz großes Kompliment dazu.
Dankeschön.
Was ist denn, du schreibst ja, mentale Gesundheit kann Spaß machen. Wie muss ich mir das vorstellen, wenn ich das Buch nehme und sage, so, ich beschäftige mich jetzt vielleicht nicht unbedingt aus einer Krise raus, sondern vielleicht auch wirklich einfach, weil ich sage, auch das Thema scheint ja so en vogue zu sein, jetzt habe ich mal Spaß mit mentaler Gesundheit. Wie geht das?
Ja, das fasse ich ja zusammen unter meinem Mental Health Rocks. Und damit meine ich einfach, dass bei vielen Leuten, wenn sie Mental Health hören oder irgendeinen Begriff, da geht eigentlich gleich im Hinterkopf die traurige Klaviermusik los und vor dem inneren Auge tauchen diese schwarz-weißen Bilder auf von Menschen, die in Ecken sitzen und die Hände über den Kopf zusammenschlagen. Und das geht gleich in Richtung Krankheit, Depression, Suizid, Diagnosen. Und es kommt ganz oft so, sofort so eine Schwere und Kampf, Leid, Schuld, Scham. Und mir geht's nicht darum zu sagen, dass das nicht auch Teil von mentaler Gesundheit ist. Das ist mir schon klar, da war ich selber über viele, viele Jahre. Mir geht's darum, dass wir lernen, mentale Gesundheit ist auch dann, wenn es mir gut geht, wenn ich auf dem Berg stehe, auf einer Party bin, mit meinen Kindern spiele, mich bei der Arbeit konzentrieren kann. Auch dann habe ich eine mentale Gesundheit. Und dass es auch, dass es Spaß machen darf und leicht sein kann, dass man auch mal ein bisschen schwarzen Humor, so als Beispiel, oder... Also das sind alles für mich so kleine Bausteine, oder mit unserem Mental Health Rocks Run, wo wir einfach zeigen, mentale Gesundheit ist nicht nur, wir sitzen alle im Kreis und weinen, sondern wir treffen uns, wir sind laut, wir sind bunt, wir erleben was zusammen und wir zeigen der Welt mal, hey, wir sind viele, weil wir sind ja eigentlich alle, weil wo ein Mensch, da eine Mental Health. Und das ist das, was ich mit Mental Health Rocks meine, dass wir nicht immer sofort in dieses Schwarz-Weiße abdriften. Aber wie gesagt, mir ist ganz wichtig zu sagen, ja, das hat seine Berechtigung. Es gibt auch einfach Zustände, da ist es nicht cool und da rockt auch gar nichts mehr. Aber mich stört eben, dass die meisten Leute sofort an diesem Ende sind. Weil solange der Großteil der Bevölkerung mit mentaler Gesundheit eigentlich psychische Erkrankungen gleichsetzt, werde ich sie halt auch nicht dazu kriegen, dass sie sich mal präventiv damit auseinandersetzen. Weil dann ist es ja immer, nee, die da drüben, also so schlecht geht's mir. Also die da hinten, denen geht's vielleicht so, aber mir doch nicht. Bei mir ist doch alles gut. Und dabei ist selbst mentale Gesundheit ist halt keine Selbstverständlichkeit. Und es sind am Ende ja nicht diese großen, ich... gehe jetzt 3 Monate nach Indien in einen Yoga-Retreat, um mich selber zu finden oder so, sondern mentale Gesundheit findet halt eigentlich im Alltag statt, weil alles, was du siehst, was du hörst, was du erlebst, was du fühlst, das alles beeinflusst deine mentale Gesundheit. Und wir sind halt dem nicht immer komplett hilflos ausgeliefert, sondern wenn wir so kleine Strategien, so kleine Sachen im Alltag haben, dann haben wir das einfach ein bisschen besser auf dem Schirm. Und das schaffe ich natürlich mehr, wenn ich mit so einer spielerischen, mit so einer Leichtigkeit so, okay, dann schaue ich mal, wie viele Dankbarkeitssachen ich beim Zähneputzen unterkriege oder. Und das ist das, was ich mir so ein bisschen wünsche oder was ich versuche in die Welt zu tragen.
Ich finde den Aspekt gerade schön, den du genannt hast, das sind nicht die 3 Monate in Indien, ne? Weil das macht man auch vielleicht einmal im Leben, vielleicht ein zweites Mal, aber das, was ich natürlich in einer gewissen Regelmäßigkeit mache, das ist ja das, was ich in der Regel auch auszahlt. Ne? Das merken wir im Körperlichen, wenn wir uns bewegen. Ich kenne ja deine Rituale am Morgen, denen man ja schön beiwohnen kann auf Social Media. Und das ist so meine Erfahrung, ne? dass das ist, was sich auszahlt. Das sind die kleinen Dinge. Und du sprichst mir da aus der Seele. Es ist ja so, die meisten Leute beschäftigen sich mit der mentalen Gesundheit erst dann, wenn was Schlimmeres passiert ist oder wenn es wirklich irgendwie die Krise gibt. Das ist immer noch das Stigma. Wobei man ja schon sagen muss, das ist für mich rückblickend so, wir sind jetzt 15 Jahre mit der Stiftung am Start. Ich finde schon, dass in dieser Zeit eine Menge passiert ist und dazu hat eure Arbeit massiv beigetragen. Und es sind ja nun auch viele neue auf den Plan getreten. Also ich finde schon, dass sich was geändert hat, aber es wäre eigentlich falsch zu sagen, es hat sich nichts geändert, ne? Aber wir haben noch sehr, sehr viel Luft nach oben. So. Ja. Und vor allen Dingen von diesem, jetzt reden wir ein bisschen mehr drüber und Bewusstsein, in dieses Umsetzen zu kommen. Ja, es findet auch Eingang in unsere tägliche Präventionskultur, wie wir leben, was wir tun, wie wir mit Dingen, mit Menschen, mit Kommunikation und all dem, was du eben genannt hast, mit uns selber halt auch umgehen. Da ist, glaube ich, noch ein langer Weg. Was sagst du denn Menschen, die über seelische Gesundheit oder über Mental Health erst sprechen, wenn sie in der Krise sind, sagen, okay, hab ich ja nichts mit zu tun. Was sagst du denen?
Naja, es kommt halt so ein bisschen auf die Haltung dahinter an, weil im einerseits kann ich es ja nicht verurteilen, weil bei mir selber war es auch so. Mich haben erst die Erkrankungen zu diesem ganzen Thema getrieben. Deswegen finde ich aber auch, wir sind in der Verantwortung mit dem Schulsystem, mit frühkindlicher Bildung, mit dem ganzen Umgang, wie geht die Gesellschaft, wie gehen die Medien mit diesem Thema um, um das halt zu verhindern, dass die Leute erst dann, indem wir es halt normalisieren, indem wir es mal wegholen, immer von diesem Schweren, könnten wir da, glaube ich, schon viel schaffen. Aber, also ich meine, ich habe tatsächlich auch einfach Spaß dran, wenn Leute diesem Thema gegenüber sehr skeptisch sind, weil ich einfach inzwischen so viele Argumente und so viele Geschichten habe. Je nachdem packe ich das halt dann aus. Und wenn ich bei einem Unternehmen sitze, sind es vielleicht eher die Zahlen, die ich ihm dann hinwerfe oder ihr, der Führungskraft, die irgendwie sagt, na, mentale Gesundheit, also das haben wir mir nicht. Dann rechne ich das einfach mal vor, was ein Nichtstun sozusagen kostet für ein Unternehmen jedes Jahr. Bei anderen ist es eher meine eigene Geschichte. Also ich komme eigentlich immer, egal ob es um Stigma geht oder um so, ich will es nicht sehen. Ich versuche einfach immer sehr zu verstehen, weil auch so zum Beispiel beim Stigma, es steht ja keiner morgens auf und überlegt sich, wie kann ich denn jetzt psychisch kranke Menschen heute nochmal stigmatisieren? Sondern hinter dem, was, wo wir dann Stigmazettel draufkleben, ist eigentlich viel mehr ein Unwissen, eine Unsicherheit und auch so eine Hilflosigkeit. Und dann ist halt so eine Wegbewegung oder so eine hingeklatschte Floskel, ist halt einfach viel leichter. Und ich versuche halt einfach zu sagen, ja, das ist voll okay. Du hast es nie gelernt, dir hat es nie jemand beigebracht. Jetzt ist eine Chance, dass du es ab jetzt anders machst, weil jetzt können wir uns darüber unterhalten. Aber ich bin dann eigentlich nie vorwurfsvoll sozusagen, weil ich immer versuche, woher kommen die Leute? Ganz oft ist es auch ein Selbstschutz. Ich habe das in meinen Trainings, in meinen Workshops, habe ich so die ersten Jahre, es gibt ja dann immer welche, die sitzen sehr aufmerksam drin und es gibt halt auch immer welche, die sitzen sehr unaufmerksam drin. Und ich habe in den Jahren gelernt, dass dieses, ach, ich bin unaufmerksam und gucke die ganze Zeit meinen Computer, halt für viele auch eine totale Schutzmauer ist, weil sie eigentlich wissen, das Thema hat was mit ihnen zu tun. Und ich habe die ganze Zeit den Eindruck, sie hören mir überhaupt nicht zu und dann ist das Training vorbei und dann kommen genau die mit ihren eigenen Geschichten und so. Also ich bin da sehr unvoreingenommen. Ich versuche zu verstehen, aber ich habe halt auch Argumente, warum es eine ziemlich schlechte Variante ist, sich nicht mit dem Thema zu befassen.
Aber das ist, eigentlich ist es ja Angst, ne? Also Selbstschutz, Angst, damit nicht in die Auseinandersetzung zu gehen, ne? Das ist, also würde ich absolut unterstreichen, diese Erfahrung. Was würdest du denn empfehlen an kleinen und alltagstauglichen Übungen oder Ritualen, wenn man die mentale Gesundheit stärken will? Gib doch den Hörerinnen mal ein paar schöne Ideen an die Hand, damit sie vielleicht auch, das wäre ja auch eine Idee zu Weihnachten, dein Buch lesen, verschenken. Ja.
Ich sitze gerade wieder an unseren Weihnachtsvorbereitungspost, wo wir den Leuten ein bisschen helfen, durch die Feiertage zu kommen. Aber so eine ganz praktische Sache, die man machen kann, wer mich ein bisschen kennt, der kennt den Akku-Check. Dass man sich selber auch mal ab und zu fragt, wie voll ist denn mein Akku eigentlich gerade? Nicht immer nur der vom Handy oder der vom Rechner oder was auch immer, denn wir haben halt auch nur einen Akku und die meisten von uns gehen aber halt besser mit dem Handy-Akku um als mit dem eigenen. Und auch wir haben nur eine begrenzte Menge an Energie und auch wir haben Apps in unserem Leben, so sage ich das immer, oder Programme. Und manche von den Programmen, die laden uns auf, Freunde, Natur, Hobbys, Schlafen. Und es gibt aber halt auch die Apps, die uns sehr viel Energie kosten. Also ob das jetzt Steuererklärung, Zahnarzttermine, Pendeln oder ist. Und es geht bei diesem Bild nicht darum zu sagen, ich habe jetzt keine Apps mehr, die mich Energie kosten, sondern es geht um so ein ausgeglichenes, weil all die Sachen, die uns Energie kosten, die sind irgendwie automatisch da, die müssen wir tun, die sind Teil unseres Alltags. Aber die Sachen, die uns gut tun, die uns laden, die müssen wir einpriorisieren, da müssen wir uns Zeit für nehmen, die müssen wir hoch auf die Agenda setzen. Also sich das eben selber ab und zu mal zu fragen, wie voll ist mein Akku, wie kann ich den das nächste Mal laden und auch die Leute um uns rum, weil wir sehen mentale Gesundheit halt nicht. Und ja klar, ich kann auch einen roten Akku hinter einem breiten Grinsen verstecken, aber wenn ich die Leute immer wieder frage, immer beim Abendessen oder mich selber immer wieder beim Zähneputzen oder immer wieder beim Teammeeting, wenn ich das einfach so ritualisiere, dann habe ich halt, gleichzeitig haben wir über das Thema mentale Gesundheit gesprochen, ohne traurige Klaviermusik. Ich habe geschafft, dass jeder mal kurz bei sich selber nachhört, ja stimmt, wie geht's mir eigentlich gerade? Und ich bekomme so eine Idee für mein Umfeld. Also den Akku-Check finde ich ein ganz tolles, alltagstaugliches Tool, aber auch Dankbarkeit. Unser Gehirn ist halt leider darauf programmiert, eher Schlechtes und eher Negatives zu sehen, evolutionär bedingt total sinnvoll. In einer Zeit, wo ich aber jede Sekunde 1 Million schlechte Nachrichten vom ganzen Planeten kriegen kann, ist es eher ein ganz schöner Stressfaktor. Also da ab und zu mal bewusst hinzugucken, was ist denn gerade gut? Also Leitungswasser, wie oft schreibe ich Leitungswasser auf meine Liste? Wie viele Menschen auf der Welt wären froh, wenn sie Leitungswasser hätten? Das ist sowas ganz Kleines sozusagen noch. Und ich bin eben ein großer Fan, Sachen einzuplanen, zu ritualisieren, damit man nicht immer wieder neu drüber nachdenken muss. Das ist zum Beispiel bei mir auch Berge. Ich habe es ja vorhin schon gesagt, ich gehe nicht so oft in die Berge, wie ich gerne würde, aber es steht einmal im Monat, steht bei uns im Kalender. manchmal klappt das nicht, Wetter, Leben, keine Ahnung, aber es steht drin. Oder eine Freundin, mit der ich mich viel zu selten höre, seit ein paar Monaten haben wir, jeden zweiten Donnerstag um 8.30 Uhr hören wir uns. Manchmal nur 5 Minuten, manchmal einen Sehtermin. Aber sowas wirklich einzuplanen, denn wenn ich jeden Tag neu überlegen muss, ach, was tue ich denn jetzt für meine mentale Gesundheit oder jede Woche, wann treffen wir uns wieder, dann geht's halt unter, dann klappt's nicht. Und als letztes, Handy aus dem Schlafzimmer. Es macht so einen Unterschied. Ja, es gibt Wecker. No, ich brauche das Wecker, ist keine Ausrede. Oder Hörbuch, das kann man auch alles anders lösen. Es ist unfassbar, was wir mit unserem Schlaf machen zugunsten dieser kleinen Displays. Es ist echt sehr, sehr leicht, das Handy zu verbannen. Studien zeigen, wir schlafen anders, besser und wir wachen anders auf.
Ja, vielen Dank. Das war schon ganz viel. Und ich war zwischendurch versucht zu sagen, ja, und hast du noch einen Tipp, wie ich auch wirklich dabei bleibe? Aber ich finde das total schön, was du jetzt gesagt hast am Schluss, das so zu ritualisieren, das wirklich in den Kalender zu planen, weil wir sind so freigebig mit unserer Zeit und unseren Terminen, wenn es um unsere Arbeit geht. Ja. Und lassen uns da zum Teil auch echt ein bisschen fremdbestimmen. Und wenn es um unsere physische Gesundheit geht und der Arzt uns sagt, na, Sie müssen jetzt aber das und das machen, würden wir das vielleicht auch noch tun, aber nicht bei den anderen Dingen. Deshalb, ich bin da auch ein großer Fan von, das zu ritualisieren. Es macht es einfacher, du machst es mehr. Und was ich auch legitim finde, ist, wenn man dann sagt, na, ich habe das jetzt echt mal 3 Wochen ausprobiert, das ist nicht meins, ich muss jetzt was anderes finden. Ja, dann ist das so. Ne? Ja. Aber das ist ja in vielen Bereichen so. Aber es sich mal wirklich vorzunehmen und zu probieren, bin ich völlig bei dir.
Und eben lieber erst mal eine ganz kleine Sache irgendwie sagen, ich mache jetzt einmal am Tag den Akku-Check oder so und nicht gleich zu sagen, okay, und jetzt habe ich es wieder verstanden und ab 1.1. mache ich eh alles anders. Wir wissen alle, das funktioniert nicht. Also deswegen die kleinsten Schritte. Ich weiß selber, was die kleinen Schritte auslösen können, weil sie einfach Sachen in Bewegung setzen. Und die Leute um euch rum mitnehmen, mit ins Boot holen. Macht eine Challenge draus. Welches Team ist achtsamer? Welches Team trinkt mehr Wasser? Wer findet mehr Dankbarkeitsgründe auf dem Flipchart? Welche Familie oder? Also wieder diese spielerische, aber eben auch die Leute um euch rum mitnehmen.
Mhm. Ja, da ist absolut was dran. Und ich finde so zum Beispiel so einen Moment, kurz vor oder kurz nach dem Einschlafen zum Beispiel, wenn man so sagt, ja, da komme ich hin, dazu habe ich keine Ruhe im Laufe des Tages, ne? Dann sind das eigentlich schöne Momente, wo man mal so in die Dankbarkeit gehen kann, mal überlegen kann, was war denn heute schön oder was nehme ich jetzt für ein gutes Vibe mit in diesen Tag? Was ist mein positives Mantra? Ne? Also ich finde, das ist für mich immer so ein Moment, ne? So wenn ich aufwache und einmal gucke, meinen Hund schon rascheln höre oder irgendwie sowas, dann ist das erste Vibe schon da irgendwie so oder noch schnarchen höre eigentlich in der Regel. Oh. Genau. Du setzt dich ja, ich habe das vorhin erwähnt, auch inzwischen auf europäischer Ebene, auch gesellschaftlich für den Umgang mit mentaler Gesundheit ein. Wo siehst du denn gesellschaftlich, politisch die größten Baustellen? Und ja, also wir haben eben darüber gesprochen, wir sehen grundsätzlich eine positive Tendenz, aber wo sind denn unsere größten, ja, Baustellen und wo ist unser größtes Pack an unter Umständen?
Ja, wenn ich das jetzt ganz platt sagen muss, dann sind es halt die Ressourcen, ne? Vor allem Gelder, weil ohne Gelder funktioniert halt leider nichts und deswegen habe ich ja irgendwann verstanden, ich muss auch auf diese politische Ebene im weitesten Sinne gehen, weil wir brauchen halt auch die Rahmenbedingungen. Das finde ich ja so wichtig. Ich kann den Leuten ja auch sagen, macht noch so viel Dankbarkeit und atme und keine Ahnung, wenn sie in einem System leben, in einem Schulsystem oder in einem Arbeitssystem, was ständig gegen ihre mentale Gesundheit arbeitet, dann bringt das halt auch nichts. Also wir müssen schon von beiden Richtungen kommen und es gäbe also ob das im Arbeitsleben, was wird gemessen, wie gestalten wir Arbeit, Schule, wie werden eigentlich die Kids aufs Leben vorbereitet? Ich meine, ich habe es ja heute und ich mache seit 10 Jahren jetzt Schulprojekte und ich habe es immer noch, dass ich vor den 16-Jährigen stehe und ich bin die erste Person, die mal mit ihnen über mentale Gesundheit wirklich spricht. Also jetzt nicht TikTok spricht, sondern halt wirklich irgendwie spricht. Und das könntest du ziemlich einfach sozusagen umsetzen. Also ich finde, unser größtes Ding ist einfach, dass wir mehr in die Prävention müssen und das schaffen wir nur, wenn wir vorher die Leute mit diesem ganzen Thema schon in Berührung bringen. Also, dass wir ein Krankheitssystem haben, was halt immer schön wartet, bis die Leute nicht mehr können, sie dann aber 22 Wochen Wartezeit lässt, das ist unfassbar frustrierend. Wenn ich mich auf diesen Teil konzentrieren würde, dann würde ja meine mentale Gesundheit selber leiden. Deswegen bin ich ja in die Awareness, in die Prävention, weil die meisten Erkrankungen, die stehen ja nicht von heute auf morgen komplett auf der Matte, sondern das entwickelt sich zum Teil über Jahre. Jahre. Das heißt, da gibt es eigentlich so viele Punkte, wo wir ansetzen können, weil wir Prävention aber überhaupt nicht leben, weil wir es nicht in unseren gesellschaftlichen Bereichen, also ob das jetzt Sport oder Musik oder eben Schule, Arbeit, weil das Thema da gar nicht gesehen wird oder immer noch viel zu wenig. Es ändert sich ja, stimme ich dir absolut zu. Aber das sind einfach die Hebel. Und in meinem ersten Buch damals habe ich ja geschrieben, in meiner Vision, Teil meiner Vision war dieses Ding, dass ich mir wünsche, jedes Paar, wenn es erfährt, dass es schwanger wird, bekommt es jemanden an die Seite, der einfach ein bisschen hilft, durch diese Zeit zu navigieren. Egal, welchen Kontostand, welchen Bildungshintergrund du hast, egal. Und die begleitet dich durch diese Zeit, wenn das Kind dann da ist, auch immer noch regelmäßig. Weil ich glaube, alleine durch solche Interventionen könnten wir so viel Druck aus dem System nehmen und hätten einfach für die Familien jemanden, der sie unterstützt. Wir haben frühe Hilfen, ja, aber frühe Hilfen, wer kriegt die denn? Das hat immer gleich so ein Geschmäckle, so, ah nee, also sowas brauchen wir ja nicht. Und dann habe ich tatsächlich vor ein paar Wochen, habe ich in der Zeit einen Artikel gelesen, dass es in einem skandinavischen Land wird genau das gelebt, dass es so Familienbegleiter gibt, die ab der Schwangerschaft, da sind schon 9 Termine in der Schwangerschaft, die begleiten die Familie über Jahre, die vermitteln dann, wenn sie merken, es hat was mit Sprache zu tun, es hat was mit Emotionen zu tun, sie vermitteln. Und das haben die seit den 50ern. Und das ist die eine Sache, wo kein Politiker in den letzten Jahrzehnten irgendwann dran gegangen ist, weil die alle verstanden haben, wie viel Kohle sie sich durch diese Art der Prävention am Ende sparen. Also ganz abgesehen von Krankheiten, von Leben, von Lebenszeit, Lebensqualität. Aber auf deren Ebene zählt natürlich das vor allem. Und es hat mir wahnsinnig Hoffnung und Mut gemacht, dass es einfach, dass das funktionieren würde, wenn wir das Thema einfach anders leben, anders angehen und einfach viel normaler machen am Ende. Kleiner Monolog.
Dazu sind wir hier in deinem Podcast oder im Podcast mit dir. Ich nehme auch wahr, dass, weil wir gesagt haben, es passiert mehr, es gibt deutlich mehr auch wirklich tolle, niederschwellige Initiativen, gerade auch im Kinder- und Jugendbereich, ist so meine Wahrnehmung. Das, was ich noch nicht so richtig finde, ist, werden die genug gesehen, werden die genug genutzt, kommt das da an, wo es hin muss? Das ist genau der Punkt, ne? Also wir haben mit dem Deutschen Zentrum für Seelische Gesundheit, was ja noch relativ neu ist, gesprochen. Und die sind jetzt dabei, wir hatten das für Köln versucht, so eine Art Plattform aufzubauen, damit man sich findet, ne? Damit Kinderärzte, Schulen, Eltern solche Initiativen auch finden können. Weil das ist schon, finde ich, so, es gibt da mehr, aber es muss noch anpacken. Und das andere, was du sagst, ist, uns fehlt die Kohle, ne? Also die finanziellen Mittel einfach, um diese Dinge umzusetzen. Und ich meine, wenn man so in die Politik guckt, haben wir natürlich ein paar Brennpunkte im Moment. Und ich denke schon, dass der Politik das bewusst ist. Also so nehme ich es hier in Nordrhein-Westfalen zumindest wahr, in der Landesregierung. Aber da sind natürlich viele Dinge, die Ressourcen benötigen, ne? Und dann wird das dann leider doch wieder weiter hinten angestellt. Also wir haben jetzt hier endlich auch den Startschuss, den positiven bekommen, um ein Recovery College auf die Beine zu stellen. Ich denke, kennst du das Konzept?
Ja.
Ja, ne? Vielleicht ganz kurz für die Hörer. Es ist so eine Art, also es ist das, was der Name sagt. Das ist ein College, was also viele Formen von Veranstaltungen anbietet, die nach der Krise, in der Krise, vor der Krise helfen. Immer in der Regel von einem Tandem aus einem Profi und einem Erfahrenen werden diese Kurse angeboten und also ein ganz niederschwelliges Konzept. Und ich bin der Meinung, wenn wir sowas haben, wenn wir in den Schulen ganz früh mit völlig normal so ein Unterrichtsfach hätten wie Gesundheit, dann werden vielleicht viele Themen gar nicht zu einer Krise oder schon gar nicht zu einer Erkrankung und damit entlasten wir das System. Aber es muss halt über viele, viele Jahre ganz früh beginnen. Und das ist wirklich noch Arbeit. Aber wirklich schön, solche Erfahrungen auch zu sehen, wie du das eben zitiert hast. Das finde ich großartig, weil das macht Mut. Und das wäre ja schön, das mal irgendwie als Blaupause zu nehmen für andere, die dann sehen, das kann gut helfen. Ne?
Ja.
Wie erreichst du denn und wie genau sprichst du mit diesen 16-Jährigen über mentale Gesundheit? Weil das sind ja manchmal auch die, die dann alle sagen, nee, bin ich viel zu cool für, brauche ich alles nicht und so weiter. Wie erreichst du die?
Das erlebe ich tatsächlich gar nicht so, dass die sich irgendwie zu cool sind. Also ich meine, ich erreiche es natürlich einfach auch durch meine eigene Geschichte, weil ich immer mit meiner eigenen Geschichte anfange und sie halt dann schon mal merken, da sitzt jetzt nicht jemand, der das nur aus der Theorie kennt. Aber ich nehme sie halt vor allem ernst und ich gebe einen Raum, sie dürfen mich alles fragen und ich sehe sie halt in ihrer, also ich mache eigentlich neben meiner Geschichte, mache ich einfach immer damit auf, die Situation der letzten Jahre, mit was die klarkommen müssen. Druck, also Druck ist das am häufigst genannte Wort in meinen Schulprojekten. Druck von sich selber, Druck von Social Media, Druck von den Eltern, Druck von der Schule. Überall Druck, 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 Druck. Und das spreche ich halt einfach ganz klar an. Also diese Situation, in der sie sich da gerade befinden, wenn es ihnen da nicht immer heiter, flockig, super geht und dann müssen sie auch noch mit sowas wie Social Media, KI, Mobbing. Ich meine, du musst ja heutzutage gar keine Nacktbilder mehr teilen, sondern das macht halt die KI sozusagen. Also was da alles. Ich bin wahnsinnig froh einerseits, dass ich schon aus diesem Alter raus bin und habe aber zwei Kinder und befürchte das halt jetzt schon. Aber das ist das, wie ich das mache. Und ich versuche das halt auch bei Ihnen sehr positiv zu besetzen, aber Sie vor allem auch einfach zu sehen mit Ihrer Situation. Und ich habe, also 95% meiner Klassen sind einfach nur dankbar, sind konzentriert, sind interessiert. Da hast du natürlich immer mal wieder welche, die ein bisschen anstrengender sind oder so. Aber auch da habe ich eben gelernt, zweimal hinzugucken, weil oft sind es dann die Klassenclowns, wo du eigentlich weißt, ja, da ist halt noch mehr im Hintergrund. Ja, aber das, so erreiche ich das.
Ja, ich glaube, das ist, wenn man so authentisch und offen auftritt, dann funktioniert das auch ganz gut. Ich nehme aber auch wahr, dass jetzt gerade auch in der aus der Bundesschülerkonferenz ganz viel positive Ansätze kommen. Quentin Gärtner ist da der Vorsitzende, den habe ich jetzt ein paar Mal wahrgenommen als einen sehr eloquenten, jungen, engagierten Mann, der das echt toll auf den Punkt bringt. Und
die Forderungen sind so super.
Ja, geht mir genauso. Ich fand das ganz großartig und nehme also wirklich wahr, bis hin zu den Nachrichten, also dass ich das als Tagesschau-Nachricht bekomme, was er da fordert. Und ich finde es auch richtig, vor allen Dingen die Forderung auch, integriert uns doch, hört uns doch mit unseren Bedarfen und was hier los ist. Ja, schön, dass du das auch so wahrgenommen hast.
Ja, auf jeden Fall, weil es gab ja schon auch so Forderungen, Depressionen in den Lehrplan oder so, und das greift mir halt viel zu kurz. Wir müssen viel allumfassender denken und das machen die mit ihren Forderungen ganz, ganz toll. Ich hoffe nur, dass es nicht einfach verpufft, sondern dass es was bewirkt.
Ja, das hoffe ich auch sehr, aber ich habe ihn auch wahrgenommen als jemand, der schon tough ist, und ich könnte mir vorstellen, dass die auch nochmal nachlegen, wenn das sich nicht so entsprechend entwickelt. Würdest du dein Buch auch für junge Menschen empfehlen, auch für Jugendliche?
Ja. Ja, ne? Also das ist eigentlich so, also ich meine, ist jetzt kein Kinderbuch, aber ab 14, 16 auf jeden Fall. Vielleicht geht's dann nicht immer in der vollen Tiefe schon oder gerade so Arbeitskontext, aber Schule ist ja auch eine Art Leistungskontext. Also ja, also ich würde so sagen, je nach Reife ab 14 oder 16 auf jeden Fall.
Ja, würde ich jetzt auch so einschätzen. Wenn du heute so auf deinen Weg zurückblickst, du hast ja, also ich will nicht nur gesund werden, sondern ich will etwas verändern. Wann ist denn das in dir entstanden, dass du nicht nur darüber erzählen willst, dass du jetzt gesund geworden bist, sondern dass du wirklich was verändern möchtest?
Ganz früh schon. Tatsächlich, also ich habe meine Diagnose habe ich 2013 bekommen, nachdem ich ja 10 Jahre da schon krank war und in der Zeit die ganze Zeit dachte, ich bin schuld, ich bin schwach. Und als ich dann mit Mitte 20 meine Diagnosen bekomme, war das eine ziemliche Erleichterung. Und ich bin dann eben erst in die ambulante Therapie, das hat nicht gereicht, dann bin ich in die stationäre Therapie. Und da tatsächlich war in Hamburg in der Klinik, habe ich das erste Mal diesen Gedanken gehabt, das kann so nicht bleiben und ich will daran was verändern, weil ich habe halt gesehen, was das alles für Auswirkungen hat. Also ich kannte zum Glück dieses ganze Stigma und so nicht und ich bin von Anfang an ziemlich offen, also so natürlich schrittweise, aber bin eher offen mit meiner Erkrankung umgegangen. Und dann waren da eben Leute in der Klinik, die haben, obwohl sie die Diagnosen seit Jahren hatten, haben die das trotzdem total verheimlicht und wollten, nein, das darf niemand wissen. Und ich habe jetzt auf der Arbeit gesagt XYZ. Und ich habe ja bei mir gemerkt, was dieser fehlende Umgang, also ich sage immer, dieser nicht vorhandene Umgang hat bei mir dazu geführt, dass ich 10 Jahre meines Lebens verloren habe. Und es hätte ja Wissen, Informationen, es hätte das alles gegeben. Es kam aber nicht bei mir an. Deswegen sind das immer noch meine zwei Hauptpunkte, das Wissen und diese Berührungspunkte mit dem Thema zu schaffen. Und ich habe halt da oben in Hamburg in der Klinik auch gesehen, was diese ganze gesellschaftliche Situation für Auswirkungen auch für andere hat, und hat aber auch gesehen, dass viele andere mit so einer Krisenerfahrung oder Krankheitsgeschichte, die jetzt nicht auch noch die Energie haben zu sagen, okay, dann ändere ich das jetzt mal. Und ich habe das bei mir irgendwie gesehen, so, hey, ich traue mir das zu, da in meinem Wirken sozusagen was zu verändern. Und das war also ganz früh schon, also in meiner Reise. Und dann war mein Anfang, ja, war ein Blog. Heute hätte ich wahrscheinlich irgendwie TikTok gestartet, aber damals war es ein Blog. Aber eben immer mit dem Ziel, verändern das und wie wir über das Thema sprechen.
Wahnsinn. Was hat dir denn damals gefehlt? Also ich sag mal, seitdem ist ja viel passiert und hat sich viel verändert. Was hat dir gefehlt, als du krank warst? Oder was hättest du?
Mir haben Vorbilder gefehlt, Mutmacher. Jemand, der sagt, ja, war auch echt blöd, heute stehe ich aber woanders, weil, also ich hatte damals den Eindruck, als ich dann meine Diagnosen, Borderline und so gegoogelt habe, hatte ich irgendwie damals das Gefühl, okay, jetzt kann ich mich eigentlich in die Ecke setzen und sterben. Das war irgendwie so das Credo von den ganzen Blogartikeln und Beiträgen. Und so hat sich das aber für mich nicht angefühlt. Und das ist ja, deswegen erzähle ich auch heute immer noch meine Geschichte, weil ich sagen kann, ja, bei mir war es sehr lange sehr, sehr schlecht, aber heute ist es auch sehr, sehr gut. Und ich liebe mein Leben und ich habe das quasi hinter mir gelassen. Also deswegen ist mir das eben so wichtig. Und ja, mir hat gefehlt, dass ich in der Schule irgendwas mal drüber gelernt hätte. Mir hat gefehlt, dass ich irgendwo Räume oder dieses Thema mitbekommen hätte, auf welchen Kanälen auch immer. Und ein Umfeld, das so ein bisschen für die Warnzeichen sensibilisiert ist. Denn ja, ich habe das alles wahnsinnig gut versteckt, aber es gab schon Hinweise, dass es mir vielleicht nicht so gut geht. Ich mache niemandem Vorwürfe aus meinem Umfeld, weil es einfach nicht gelernt wurde und auch heute immer noch nicht wirklich gelernt wird. Was sind denn so Sachen? Wie spreche ich sowas an? Deswegen ist das bei mir ganz oft Teil von den Trainings, wenn die Leute so ein Gefühl haben bei einer Person, was machen sie dann? Und so, weil das hätte für mich schon auch was verändern können.
War es denn eigentlich, also als du damals in die Klinik gegangen bist und so, da war das ja wahrscheinlich nicht deine berufliche Absicht, Autorin und Unternehmerin zu werden. Was war damals die berufliche Absicht und hättest du dir das vorstellen können? War das Absicht? Nee. Hat sich das alles so aus sich selbst heraus ergeben?
Also das mit dem Schreiben, das war schon immer irgendwie Teil bei mir. Und ich hatte dann direkt im Anschluss an meine Klinik, habe ich so ein Praktikum in meinem Traumjob quasi gemacht. Ich war bei einem Outdoor-Magazin in der Redaktion, also wo es so um Reisen, Berge, dieses ganze Outdoor-Themen ging und dachte halt, ja, okay, das wird's. Das habe ich dann gemerkt, in so einem engen Setting geht das nicht und habe das dann mehr so ein bisschen auf selbstständiger Basis gemacht, Schreiben, Übersetzen und so. Und dann kam aber halt dieses Thema mentale Gesundheit, kam einfach immer mehr in den Vordergrund, sodass ich diese anderen Themen dann irgendwann immer mehr weggelassen habe. Also ich schreibe immer noch gerne über Berge, aber heute werde ich halt nicht dafür bezahlt, sondern heute werde ich für andere Sachen bezahlt. Aber ich hätte nichts von dem, was in den letzten Jahren passiert ist, hätte ich irgendwie so planen können. Das kam wirklich so eins zum anderen und ich bin mitgegangen. Aber das stand nie auf meiner Agenda sozusagen. Ich möchte ein Unternehmen gründen. Das ist irgendwie so passiert.
Umso schöner, dass es so gut ist und erfolgreich läuft und dass du so ein tolles Buch jetzt auf den Markt gebracht hast. Wir haben es ja schon von ein paar Seiten besprochen. Es ist viel passiert in den letzten Jahren, aber was wäre denn deine Vision? Was würdest du dir wünschen?
Ach, ich wünsche mir wahnsinnig viel. Also ganz konkret, einfach, dass dieses Thema in die Schulen, in die Kindergärten kommt. Und zwar nicht nur einmal, nicht per Glück, sondern das wäre einfach mein ganz großes Ding. Dann, also ich glaube, meine volle Vision hat 20 Punkte. Ich greife jetzt einfach nur 3 raus. Dass Mental Health Cafés in jeder größeren Stadt und mobile Mental Health Cafés für so unterwegs, weil man kann nicht in jedem Ort so ein Mental Health Café eröffnen, aber mit so einem Bus ausbauen, mit dem man dann über die Dörfer fährt und das Thema zu den Leuten bringt, das wäre für mich auch noch eine ganz schöne Sache. Und das nehme ich jetzt als Nummer 3, dass wir es schaffen, dieses Thema mehr gesellschaftsbereich übergreifend zu etablieren. Also zum Beispiel erlebe ich das in England, was es für einen Impact hat, wenn Fußballer über mentale Gesundheit sprechen. Passiert hier in Deutschland schon ganz ein bisschen. Oder eben MusikerInnen, wenn die sagen, ja, natürlich mache ich auf Tour auf Therapie oder so, dass wir das noch viel mehr nutzen und Gesellschaftsspiele, mehr Festivals, dass das einfach normaler ist, dass wir einfach verstehen, auch wenn jemand da erfolgreich ist oder wenn wir hier jetzt schön zusammensitzen oder wenn wir in Urlaub fahren, dass das Thema immer irgendwie mitkommen kann. Das ist jetzt nicht so konkret, aber das nutzen wir, glaube ich, noch viel zu wenig, dass Leute Leidenschaften haben für Themen. Und wenn man diese Leidenschaften manchmal so punktuell mit mentaler Gesundheit in Verbindung bringen würde, könnten wir, glaube ich, wahnsinnig viel erreichen. So Mental Health Veranstaltungen im Baumarkt, eins meiner großen Wünsche, um es den Männern zu erleichtern, über mentale Gesundheit zu sprechen. Und das meine ich mit so Out-of-the-Box-Denken, Gesellschaftsbereiche verknüpfen, damit dieses Thema halt auch Leute erreicht, die jetzt nicht das Glück hatten, in der Schule die Prävention zu erleben, die es ja dann jetzt bald gibt. Das gehört auch ganz klar zu meiner Vision.
Finde ich auch einen schönen Punkt, weil wir müssen es irgendwie auf eine mit Leichtigkeit dahin bringen, wo die Menschen eh sind. Also die nicht so, schon sowieso offen sind für das Thema und sich damit beschäftigen. Ne? Und Männer sind ja sicherlich eine Zielgruppe, die du da angesprochen hast, die nicht ganz so leicht zu cashen ist.
Nee, leider nicht.
Was wäre denn so zum Schluss deine Botschaft? Was möchtest du den Hörerinnen noch mitgeben? Wir fragen ja auch immer, was ist dein Tipp für die seelische Gesundheit? Jetzt hast du ja schon ein paar rausgelassen, vielleicht hast du noch einen. Aber was wäre noch so dein Fazit, deine Botschaft für die seelische Gesundheit?
Ich glaube, nicht unterschätzen, was es bewirken kann, wenn man ehrlicher mit dem eigenen Gemütszustand umgeht. Wenn man also eine Verabredung hat mit den Freundinnen und dann war der Tag in der Arbeit einfach krass und man will einfach nur zu Hause auf der Couch bleiben. Und wie oft wird dann der Magen oder die Migräne vorgeschoben? Und einfach ehrlicher zu kommunizieren, boah, ich hatte mich total gefreut, ich schaff's aber heute einfach nicht. Ich habe keinen Akku mehr, ich habe keine Energie mehr. Und nicht unterschätzen, was das bewirken kann, wenn man nach außen zeigt, hey, du darfst das hier ehrlich kommunizieren, du darfst verletzlich sein sozusagen. Also das ist was. Und als Tipp, zuhören. Das ist eigentlich so was Tolles, was wir für die mentale Gesundheit von anderen Menschen machen können. Also ich hoffe, jeder Hörer da draußen weiß, wie toll es ist, wenn einfach einem jemand mal 5 Minuten zuhört. Und nicht gleich, oh, ich habe Stress in der Arbeit, ja, ich habe auch Stress in der Arbeit, oh, mit meiner Mutter ist gerade viel, ja, mit meiner Mutter ist auch viel, sondern einfach, boah, Stress in der Arbeit, magst du da mal ein bisschen mehr erzählen? Und das ist eigentlich so was Simples, was wir uns allen jeden Tag geben können und selber 5 Minuten mal hinten anstellen. Das muss man üben, ich bin auch nicht die beste Zuhörerin, aber ich erlebe, was das mit Menschen macht, wenn sie einfach 5 Minuten mal gehört werden. Und das vielleicht mehr so jetzt habe ich ja vorhin eher so, was die Leute für sich selber machen können und das, wie wir das auch noch ein bisschen weitertragen können, ohne gleich zu sagen, Achtung, wir machen jetzt mehr mentale Gesundheit in unserem Alltag, das einfach ein bisschen ehrlicher zu sein und ab und zu mal zu sagen, ich höre dir jetzt mal zu, ich gebe dir jetzt mal 5 Minuten Raum.
Sehr schön. Finde ich einen ganz, ganz wichtigen und ganz schönen Aspekt, weil das geht in einem schnelllebigen Alltag dann doch manchmal einfach, ne, dann sagt man, ja, ich habe dir ja zugehört und so. Und man hat es eben nicht so getan, sich darauf mal wirklich einzulassen und zu konzentrieren. Total schön. Es gibt da ja im Beziehungsbereich auch so Spiele. Ne? Also ich sag dir heute mal, wie es mir gegangen ist, was ich mir wünschen würde, worüber ich mich gefreut habe. Und ich darf jetzt 10 Minuten reden und du darfst mir nur zuhören. So, und dann wechselt man das. Das finde ich also in Beziehungen oder Partnerschaften, aber auch für Freundschaften eigentlich total schön, weil dann ritualisiert man das so ein bisschen und ja, und ist dann ganz mit der Aufmerksamkeit beim anderen. Das finde ich eigentlich sehr, sehr schön.
Und ist am Anfang ganz schön krass, wenn man so 10 Minuten da nicht irgendwie antworten darf und dann kommen halt auch Sachen, die sonst vielleicht nicht kommen. Also darf man auch nicht unterschätzen. Ne?
Absolut, absolut. Aber es ist natürlich auch ich glaube, damit kann man wachsen. Ne? Wenn das eine vertrauensvolle Freundschaft ist, kann man damit in jedem Fall wachsen. Meine Liebe, mir bleibt am Schluss dieses Podcast zu sagen, es ist ein Buch, was ich ganz, ganz großartig finde und ich möchte es unseren Hörerinnen nochmal von Herzen empfehlen. Eignet sich auch wunderbar als Weihnachtsgeschenk. damit bringt man sein Umfeld vielleicht auch ein bisschen auf den Weg der mentalen Gesundheit und der Prävention. Also hab ganz vielen lieben Dank für das Gespräch und auch für dieses wunderbare Buch. Und ich sage danke, dass du bei uns zu Gast warst, liebe Dominique.
Vielen Dank für die Einladung.
Im Januar wird Armin Rösel bei uns zu Gast sein und wir sprechen mit ihm über die Deutsche Depressionsliga, seine eigenen Erfahrungen und wie er so seinen Weg gefunden hat, auch durch die letzte Krise, die er hatte. Vielen, vielen Dank und bis bald bei Redselig.